Okay, vielleicht können die Jungs schon mal die Präsentation an die Wand werfen. Genau. Das Thema heute, es soll um die Erkenntnis von Gut und Böse gehen. Das ist ein Thema, das ich auch beim letzten Männerfrühstück schon gemacht habe. Und ich habe dann im Nachhinein Rückmeldungen von jemandem bekommen. Das war jetzt so schade, dass so wenige Leute das jetzt mitbekommen haben und dass das vielleicht gut wäre, wenn wir das im Gottesdienst gemacht hätten. Und ja, habe ich gedacht, vielleicht ist da was dran. Vielleicht können wir das hier nochmal besprechen und diejenigen, die beim Männerfrühstück dabei waren, hoffentlich verzeihen die es mir, dass die es jetzt nochmal hören. Genau, aber es soll eben um die Erkenntnis von Gut und Böse gehen. Beim Männerfrühstück haben wir das auch ein bisschen aus einem bestimmten Winkel betrachtet, und zwar es ging da auch ein bisschen um Bibelstudienmethoden und darum, dass es eben wichtig ist, auf wiederkehrende Wörter und Phrasen zu achten. Ja, und wir haben uns eben dieses Thema, sage ich mal, als Vorbild genommen und einfach die Begriffe Gut und Böse in 1. Mose vorgenommen und wie die immer wieder vorkommen und immer wieder aufgegriffen werden durch das ganze Buch hindurch. Und genau, weil mir ging es immer so, oft ist es so, dass wenn wir die Bibel lesen und wir an Stellen kommen und Dinge lesen, die uns dann irgendwie bekannt vorkommen, das habe ich ja schon mal gehört, dann überlesen wir das schnell. Und ich denke, eigentlich wird von uns erwartet, dass wir die gegensätzliche Reaktion haben. Dass wenn Dinge wieder vorkommen, wieder und wieder genannt werden, dass die wichtig sind und dass wir auf die besonders achten müssen. Und wie gesagt, deswegen wollen wir uns eben diese Begriffe angucken und wie die gezielt im 1. Buch Mose gebraucht werden und immer wieder vorkommen. Genau, ich habe jetzt hier an der Wand dann auch einfach die Verse. Ich hoffe, das können auch die Leute hinten gut lesen, weil wir werden, wie gesagt, durch einige Geschichten in 1. Mose durchgehen. Und ich habe die Verse, wo die Begriffe dann vorkommen, auch direkt hier an der Wand. Hoffentlich können das Leute dann leichter mitverfolgen und müssen nicht immer direkt nachschlagen. Und genau, ich habe dann die Begriffe, um die es dann geht, auch immer hervorgehoben. In der deutschen Übersetzung werden diese Begriffe, die im Urtext dann eben dafür verwendet werden, für Gut und Böse, manchmal anders übersetzt. Ich habe die jetzt trotzdem hervorgehoben, damit uns das auch hoffentlich bildlich leichter ersichtlich ist. Genau. Und ja, so möchte ich dann jetzt auch anfangen. Wie gesagt, das ist jetzt eine bisschen abgespeckte Version, weil wir auch nicht so viel Zeit haben wie beim Männerfrühstück, aber ich hoffe, es wird trotzdem uns etwas zu sagen haben. Genau, und wie gesagt, wenn wir 1. Mose anfangen zu lesen, merken wir das schon direkt von Anfang an, dass es da Begriffe gibt, die immer wieder vorkommen. Und dass ein Begriff oder eine Phrase, die hier auch im ersten Kapitel direkt immer wieder vorkommt, ist, dass Gott, wo er die Schöpfung schafft, es immer wieder bewertet. Ja, er sieht sich das an und dann beurteilt er das. Ja, das sehen wir hier in Vers 3. Und Gott sah, dass das Licht gut war, da schied Gott das Licht von der Finsternis. Ja? Oder von Anfang an, Gott sprach, es werde Licht und es wurde Licht und Gott sah, dass das Licht gut war. Wie gesagt, Gott schafft etwas, er sieht sich das an, er trifft eine Beurteilung, dass es eben gut ist. Und so sehen wir das durch den ganzen Schöpfungsbericht. 7-mal kommt es immer wieder vor, an jedem Tag, außer dem zweiten Tag, kommt das immer wieder vor, Gott schafft etwas und dann bewertet er es als gut. Ja, das sehen wir dann wieder in Vers 10. Das am dritten Tag jetzt, Gott nannte das trockene Erde, aber die Sammlung der Wasser nannte er Meer und Gott sah, dass es gut war. Genauso wieder in Vers 12, wo Gott die Bäume erschafft und Gott sah, dass es gut war. Weiterhin, dann am vierten Tag, wo Gott Sonne, Mond und Sterne schafft, dann auch wieder am Ende von diesem Abschnitt und Gott sah, dass es gut war. Genauso am fünften Tag, am fünften Tag, wo Gott dann die Wassertiere und auch die Vögel schafft, dann auch wieder diese Bewertung und Gott sah, dass es gut war. Und dann am sechsten Tag auch wieder zweimal. Wo er die Menschen schafft, sagt er das auch wieder. Oder wo er erstmal die Landtiere schafft, auch wieder. Gott sah, dass es gut war, und dann ganz am Ende nochmal, und Gott sah alles, was er gemacht hatte, und siehe, es war sehr gut. Ja, also wie gesagt, wir kommen nicht drum herum, dass uns dieser Begriff jetzt direkt auffällt, ja, im ersten Kapitel. Und es ist eben ein wichtiger Begriff im ersten Buch Mose. Genau, jetzt kommen wir dann eben zum zweiten Kapitel, wo es darum geht, dass Gott den Garten Eden schafft und auch wo uns in mehr Detail beschrieben wird, wie Gott auch die Frau geschaffen hat. Genau, und hier in Vers 8 dann lesen wir Folgendes, 8 und 9. Und Gott, der Herr, pflanzte einen Garten in Eden im Osten und setzte den Menschen dorthin, den er gemacht hatte. Und Gott, der Herr, ließ allerlei Bäume aus der Erde hervorsprießen, lieblich anzusehen und gut zur Nahrung. Und auch den Baum des Lebens mitten im Garten und den Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen. So, wie gesagt, Gott erschafft den Garten Eden und wie gesagt, alles, was er macht, erschafft er sehr gut. Und er erschafft dann eben auch die Bäume, die auch den Menschen zur Nahrung dienen sollen, und diese werden auch als sehr gut bewertet. Darüber hinaus gibt es dann einen besonderen Baum, der dann auch die Erkenntnis des Guten und Bösen geben kann. Okay, so jetzt kommt der Begriff das Böse zum ersten Mal vor, und dann sehen wir gleich, was es damit auf sich hat. Ja, weiter in Vers 15, nachdem Gott den Adam erschaffen hat, gibt er ihm dann auch direkt Anweisungen, wie er sich zu verhalten hat bezüglich diesem Baum. Ja, in Vers 15, und Gott, der Herr, nahm den Menschen und setzte ihn in den Garten Eden, damit er ihn bebaue und bewahre. Und Gott, der Herr, gebot dem Menschen und sprach, von jedem Baum des Gartens darfst du nach Belieben essen, aber von dem Baum der Erkenntnis des Guten und des Bösen sollst du nicht essen. Denn an dem Tag, da du davon isst, musst du gewisslich sterben. Okay, Gott gibt ganz klare Anweisungen. Ja, es gibt eben bestimmte Bäume, oder eigentlich alle Bäume, von allen Bäumen darf er essen. Es gibt zwei besondere Bäume, den Baum des Lebens. Wenn die davon essen, wird es zum Leben führen. Aber es gibt auch den Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen, von dem die nicht essen sollen, weil es sie eben zum Tod führen wird. Ja, also es gibt diesen Baum, aber Gott sagt, das ist der Baum, von dem ihr nicht essen sollt. Okay, ihr sollt euch diese Erkenntnis von Gut und Böse nicht aneignen, weil das eben zum Tod führen wird. So, danach kommt dieser Begriff noch einmal vor, hier im zweiten Kapitel, und zwar nachdem Gott den Garten Eden geschaffen hat, Adam einen Auftrag gegeben hat, wie es sich verhält mit diesen bestimmten Bäumen, die dort im Garten vorhanden sind, sehen wir noch etwas Weiteres, und zwar in Vers 18 spricht Gott, es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei. Ich will ihm eine Gehilfen machen, die ihm entspricht. Ja? Also bis zu diesem Punkt sehen wir, Gott schafft alle möglichen Dinge und immer die Bewertung, es war gut, es war sogar sehr gut. Und jetzt kommen wir an einen Punkt, wo Gott auf einmal etwas sieht und er sagt, dass etwas da ist, was nicht gut ist. Ja, er sieht, dass es nicht gut ist, dass der Mensch alleine ist und dass er eine Gehilfin braucht. Und dass er dem dann eben Abhilfe schafft. Ja, er schafft Eva und jetzt sind die eben zusammen, damit eben die Schöpfung wieder gut ist, dass alles, was er gemacht hat, wirklich sehr gut ist. Genau. So, jetzt kommen wir zu Kapitel 3. Den Sündenfall. Und genau, da geht es dann eben um die Schlange, die dann kommt und die Menschen verführen möchte. Ja, und ich denke, das ist gut, wenn wir uns die Verse jetzt ein bisschen durchlesen, direkt von Vers 1. Aber die Schlange war listiger als alle Tiere des Feldes, die Gott der Herr gemacht hatte, und sie sprach zu der Frau, sollte Gott wirklich gesagt haben, dass ihr von keinem Baum im Garten essen dürft? Da sprach die Frau zu der Schlange, von der Frucht der Bäume im Garten dürfen wir essen. Aber von der Frucht des Baumes, der in der Mitte des Gartens ist, hat Gott gesagt, esst nicht davon und rührt sie auch nicht an, damit ihr nicht sterbt. Da sprach die Schlange zu der Frau, keineswegs werdet ihr sterben, sondern Gott weiß, an dem Tag, da ihr davon esst, werden euch die Augen geöffnet und ihr werdet sein wie Gott und werdet erkennen, was gut und böse ist. Ja, also jetzt kommt hier in diesem perfekten Garten Eden auf einmal die Schlange zum Vorschein, die spricht mit Eva und die stellt eigentlich Gottes Güte in Frage. Ja, wir haben jetzt in den ersten zwei Kapiteln gesehen, wie gut Gott ist, dass alles, was er macht, gut ist, sogar sehr gut. Und dass auch die Dinge, die nicht gut sind, Gott sieht und ihm Abhilfe verschafft. Ja? Er hat einen wunderbaren Ort geschaffen für die Menschen, einen Ort der Vielfalt, einen Ort, der von Überfluss geprägt ist, einen Ort, der von Leben geprägt ist. Und jetzt kommt die Schlange und stellt das Ganze in Frage. Ja, und sagt, hat Gott euch verboten, von allen Bäumen im Garten zu essen? Ja, und stellt Gott so hin, als ob er wirklich knauserig ist und den Menschen überhaupt nichts gönnt. Gottes Güte wird in Frage gestellt. Und jetzt sagt die Schlange dann auch noch, wisst ihr was, das, was Gott gesagt hat, stimmt eigentlich gar nicht. Er möchte euch etwas vorenthalten. Ja, und zwar die Erkenntnis von Gut und Böse. Und wenn ihr von dieser Frucht isst, dann ist das etwas, was ihr euch auch selbst aneignen könnt. Und da denke ich, ist es wichtig, dass wir uns vielleicht ein bisschen besser bewusst werden, worum es hier eigentlich geht. Wenn hier die Rede ist von der Erkenntnis von Gut und Böse, worum geht es eigentlich? Geht es darum, dass wir jetzt aus Gottes Sicht sehen und verstehen können, welche Dinge gut und böse sind? Oder geht es darum, dass die Menschen sich in eine Position bringen, wo die Gotteskategorien beiseite stellen und auf einmal unabhängig von Gott sich selbst entscheiden wollen, was denn jetzt gut und böse ist, auch wenn das sich vielleicht von dem unterscheidet, was Gott gesagt hat? Ja, und das ist es, worum es geht. Wie gesagt, bisher war Gott derjenige, der alles geschaffen hat, der alles sehr gut geschaffen hat und der die Dinge beurteilt hat, ob die gut sind oder nicht. Und dann eben alles so gemacht hat, dass sie wirklich sehr gut sind. Jetzt sagt aber die Schlange, wisst ihr was? Ihr seid auf Gott gar nicht angewiesen. Ihr könnt selber entscheiden, was gut oder nicht gut ist, was gut und böse ist. Gott sagt, dass das Essen von dieser Frucht böse ist. Ja, aber ihr könnt euch doch selber entscheiden. Ihr könnt euch doch dafür entscheiden, dass es vielleicht gut ist, dass ihr von dieser Frucht isst. Ja? Und auf einmal sind die Menschen jetzt mit dieser Wahl konfrontiert. Die müssen sich jetzt entscheiden, worauf höre ich? Auf welche Version der Wahrheit stütze ich mich? Höre ich auf Gott, der gesagt hat, es ist gut, dass ihr von dieser Frucht nicht isst. Es wird euch zum Tod führen. Oder werden sie auf die Schlange hören, die sagt, nee, es ist genau umgekehrt. Es ist gut, wenn ihr von dieser Frucht isst, weil es euch dann auf einmal die Erkenntnis von Gut und Böse gibt. Ihr könnt euch selber entscheiden, was gut und böse ist. Und wenn ihr selber entscheiden könnt, was gut und böse ist, das wird euch zum wahren Leben bringen. Die Frage ist, wofür entscheiden wir uns? Das ist eine Wahl, vor der wir alle tagtäglich stehen. Wenn wir uns in irgendwelchen Situationen befinden, Gott sagt das eine, die Welt sagt uns das andere, wofür entscheiden wir uns? Was wird uns zum Leben bringen? Der Weg Gottes oder der Weg der Welt? Und wir sehen dann hier in Vers 6, wie die Frau sich entscheidet. Und die Frau sah, dass von dem Baum gut zu essen wäre. Und dass er eine Lust für die Augen und ein begehrenswerter Baum wäre, weil er weise macht. Und sie nahm von seiner Frucht und aß, und sie gab davon auch ihrem Mann, der bei ihr war, und er aß. Ja? Eva hier als Repräsentantin eigentlich der ganzen Menschheit, die entscheidet sich dafür, dass es doch eigentlich gut ist, von der Frucht zu essen. Dass es schlecht ist, auf Gottes Wort zu hören. Und dass es vielleicht gut ist, wenn wir unsere eigenen Entscheidungen treffen. Wenn wir selber entscheiden, was gut und böse ist, unabhängig von Gott. Wir sehen, dass das sehr schlimme Konsequenzen hat für die Menschen. Gott kommt, die Menschen schämen sich von dem, was sie getan haben. Aber es hilft nichts. die Konsequenzen sind genauso, wie Gott sie erläutert hat. Die Menschen haben eben den Tod zur Folge dadurch, dass sie jetzt von dieser Frucht gegessen haben, weil sie sich eben selber angeeignet haben, über Gut und Böse entscheiden zu wollen. Und jetzt heißt es hier in Vers 22, und Gott, der Herr, sprach, siehe, der Mensch ist geworden wie unser einer, indem er erkennt, was gut und böse ist. Nun aber, dass er nicht seine Hand ausstrecke und auch vom Baum des Lebens nehme und esse und ewig lebe, so schickte ihn Gott, der Herr, aus dem Garten Eden, damit er den Erdboden bearbeite, von dem er genommen war. Ja, diese Sünde, die wir begangen haben, führt zu einem Bruch in der Beziehung zwischen Mensch und Gott. Dadurch, dass wir auf einmal selber entscheiden wollen, was gut und böse ist, und wir uns nicht auf Gottes Sicht der Dinge einlassen wollen, führt das zu einem Bruch in der Beziehung. Ja? Die Menschen werden verbannt aus dem Garten Eden und müssen jetzt an einem Ort außerhalb der Gegenwart Gottes leben, wo das Leben eben nicht mehr von Vielfalt und Überfluss und Leben geprägt ist. Genau, die nächsten Kapitel. Da geht es dann um Kain und Abel. Wir sehen, dass es da natürlich nicht Halt macht, dass die Menschen eine unterschiedliche Version von Gut und Böse haben gegenüber Gott, sondern dass, wenn wir Menschen selber unterscheiden und selber entscheiden können, was denn jetzt gut und böse ist, was hält uns davon ab, dass wir, jeder einzelne von uns, für sich selbst entscheidet, was denn jetzt gut und böse ist? Und das sehen wir dann bei Kain und Abel, dass die auch, der eine hält das eine für gut, der andere hält das andere für gut. Es führt zu Konflikt zwischen den Brüdern, es kommt zum Brudermord. Ja? Und es geht, also eigentlich fängt eine Abwärtsspirale an. Ja? Dass auf einmal jetzt durch diesen Sündenfall, durch Adam und Eva, direkt in der nächsten Generation es schon zu Konflikt und Mord kommt und dass diese Abwärtsspirale dann in der Sintflut endet. Ja, wir sehen, wir kommen zu Kapitel 6, wo es um Noah geht und die Sintflut. Und da heißt es dann in Vers 5, als aber der Herr sah, dass die Bosheit des Menschen sehr groß war auf der Erde und alles Trachten der Gedanken seines Herzens alle Zeit nur böse, da reute es den Herrn, dass er den Menschen gemacht hatte auf der Erde, und es betrübte ihn in seinem Herzen. Ja, am Anfang, als Gott alles geschaffen hatte, hat er es sich angeguckt und es war alles sehr gut. Jetzt haben sich die Menschen entschieden dafür, dass sie selber darüber entscheiden können, was gut und böse ist und nicht auf Gottes Regeln angewiesen sind. Und was passiert? Gott sieht sich die Welt an und was sieht er? Die ganze Welt ist mit Bosheit gefüllt. Da ist nichts Gutes mehr. Und deswegen sieht Gott sich gezwungen, dass er die Sintflut schicken muss, um einmal aufzuräumen, einen Neustart zu machen. Und die einzigen Leute, die davonkommen, sind Noah und seine Familie. Nachdem Noah dann eben aus der Arche kommt, dann macht er ein Brandopfer. Und wir lesen hier in Kapitel 8, Vers 20, Noah aber baute dem Herrn ein Altar und nahm von allem reinen Vieh und von allen reinen Vögeln und opferte Brandopfer auf dem Altar. Und der Herr roch den lieblichen Geruch, und der Herr sprach in seinem Herzen, ich will künftig den Erdboden nicht mehr verfluchen um des Menschen willen, obwohl das Trachten des menschlichen Herzens böse ist von seiner Jugend an. Auch will ich künftig nicht mehr alles Lebendige schlagen, wie ich es getan habe. Ja, das ist interessant. Wir kommen jetzt hier an einen Punkt, Noah bringt ein Opfer und Gott sagt, wisst ihr was, ich werde das, was ich gerade gemacht habe, nie wieder machen. Warum? Er sagt auch noch, ich werde das nicht mehr machen, obwohl das Trachten des menschlichen Herzens böse ist von seiner Jugend an. Es hat sich ja eigentlich nichts geändert. Die Herzen der Menschen sind immer noch genauso wie vorher. Die sind immer noch, das, wie wir in Kapitel 6 gelesen haben. Ja, das Trachten der Gedanken des Herzens der Menschen war alle Zeit nur böse. Es hat sich nicht verändert. Aber Gott hat seine Einstellung geändert, scheinbar. Dass er jetzt das nie wieder tun wird. Warum? Was hat sich verändert? Noah hat ein Brandopfer gebracht. Ja? Und was wir daraus lernen ist, dass obwohl die Menschen unfähig sind, gut zu sein. Dass es doch einen Weg gibt, diese Kluft, diesen Bruch zwischen Mensch und Gott zu reparieren, wenn man sich ihm auf dem richtigen Weg naht. Versöhnung ist möglich, wenn man Gott auf die richtige Art begegnet. So, dann sehen wir in den folgenden Kapiteln, dass aber auch dieser Neuanfang eigentlich keinen großen Unterschied gemacht hat. Wie gesagt, die Menschen sind ja unverändert. Die sind weiterhin in ihren Herzen böse. Die sind weiterhin einfach darin gefangen, dass die selber entscheiden wollen, was gut und böse ist, unabhängig von Gott. Die wollen auf Gott nicht hören. Und es führt sie immer wieder in Situationen, die schlecht sind für die, die ein Gericht mit sich bringen. Ja, wir sehen, dass nach der Sintflut die nächste Geschichte, die dann in 1. Mose aufkommt, ist der Turmbau zu Babel. Wie gesagt, Leute lehnen sich gegen Gott auf. Gott bringt ein Gericht, er verwirrt die Sprachen, die Menschen verstreuen sich in die ganze Welt. Aber wieder möchte Gott einen Neuanfang machen. Und er wählt einen Mann dazu, den Abraham. Und er gibt ihm eine Verheißung. Er sagt, aus dir soll der verheißene Retter kommen. Ja, er möchte, dass Abraham auch sein ganzes Land verlässt, seine Familie verlässt, an einen neuen Ort kommt, wo Gott ihn segnen möchte. So, das Problem ist, dass Abraham und Sarah kinderlos sind. Wie soll der verheißene Retter aus ihrer Familie kommen können, wenn die kinderlos sind, wenn Sarah unfruchtbar ist? Und Abraham und Sarah denken, vielleicht müssen wir irgendwas unternehmen dagegen. Gott hat uns das ja verheißen. Vielleicht liegt es ja an uns. Vielleicht müssen wir das jetzt irgendwie hinkriegen. So, und dann kommen wir hier in Kapitel 16 an einen Punkt, wo schon viele Jahre verstrichen sind. Ja, Gott hat seine Verheißung an Abraham und Sarah gegeben und es ist nichts passiert. Viele Jahre sind ins Land gegangen und jetzt haben die eine Idee. Ja, und zwar lesen wir hier in Kapitel 16. Und Sarah, Abrahams Frau, gebar ihm keine Kinder. Aber sie hatte eine ägyptische Magd, die hieß Hagar. Und Sarai sprach zu Abram, sieh doch, der Herr hat mich verschlossen, dass ich keine Kinder gebären kann. Geh doch ein zu meiner Magd. Vielleicht werde ich durch sie Nachkommen empfangen. Und Abram hörte auf die Stimme Sarais. Da nahm Sarai Abrams Frau, ihre ägyptische Magd Hagar, nachdem Abram 10 Jahre lang im Land Kanaan gewohnt hatte und gab sie Abram, ihrem Mann, zur Frau. Ja, für uns hört sich das vielleicht ein bisschen weltfremd an, aber damals, das war gang und gäbe. Das haben Leute gemacht. Kinder kriegen war einfach unglaublich wichtig. Und es wurde von den Frauen erwartet, dass sie ihrem Mann Nachkommen schenken. Ja, und wenn die das nicht können, dann müssen die dafür sorgen, dass ihre Männer jetzt irgendwie Nachkommen bekommen. Und das war eine Art, wie das oft gehandhabt wurde. Ja, dass die Frauen dann ihre Mägde nahmen und dann durch die Magd dann ein Kind bekommen haben, das dann aber so gesehen denen gehörte. Ja? So, und die haben sich gedacht, ja, vielleicht, ne, das ist ja normal, das machen ja viele Leute so. Wieso kann es nicht sein, dass Gott das gemeint hat? Ne, als er gesagt hat, dass durch unsere Familie irgendwie der Retter kommen würde. Und so machen die das dann auch. Und die Frau wird auch in der Tat schwanger. Ja, wir lesen hier ab Vers 4. Und er ging ein zu Hagar und sie wurde schwanger. Als sie nun sah, dass sie schwanger war, wurde ihre Herrin verächtlich in ihren Augen. Da sprach Sarai zu Abram, das Unrecht, das mir zugefügt wird, treffe dich. Ich habe dir meine Magd in den Schoß gegeben. Da sie nun aber sieht, dass sie schwanger ist, bin ich verächtlich in ihren Augen. Der Herr sei Richter zwischen mir und dir. Ja, wie gesagt, die Menschen, verhalten sich anders, als Gott es sich gedacht hat, und das hat negative Konsequenzen. Ja, die Magd, die jetzt schwanger ist, überhebt sich über ihre Herren, ja, und hält sich für etwas Besonderes. Ja, und die Sarai, die fühlt sich jetzt auch dadurch misshandelt und findet, das ist jetzt ein großes Unrecht und schiebt Abraham die Schuld zu. Was ist Abrahams Antwort auf diese Anschuldigungen? Er sagt hier, Vers 6. Abraham aber sprach zu Sarai: Siehe, deine Magd ist in deiner Hand. Tu mit ihr, was gut ist in deinen Augen. Da nun Sarai sie demütigte, floh sie von ihr. Wieder sehen wir, dass die Menschen immer wieder so handeln, wie es ihnen selbst gut erscheint. Wie es ihnen recht erscheint, wie es in ihren Augen doch gut ist. Aber das, was in unseren Augen gut erscheint, hat welche Folgen? Das, was in Sarahs Augen ihr als gut erscheint, bedeutet Konflikt mit dieser anderen Frau. Es bedeutet, dass sie diese andere Frau misshandelt, so weit, dass sie sogar fliehen muss von diesem Haushalt. Und wir sehen auch, wie jetzt in dieser Familie von Abraham und Sarai, die eigentlich gewisse Muster jetzt an den Tag bringen, die auch in den weiteren Generationen immer wieder vorkommen. Ja, wenn wir das Familienleben von Abraham und Sarah vergleichen mit dem von Isaac und Rebekka, Jakob und seinen Frauen, Josef und seinen Brüdern, da sehen wir bestimmte Dinge, die immer wieder vorkommen. Ja, dass es immer wieder Konflikt gibt zwischen den Brüdern. Warum? Weil die Eltern irgendwie den einen oder den anderen Sohn bevorzugen. Ja, die Sarah, die bevorzugt ihren eigenen Sohn über den Sohn von der Hagar. Isaac, er bevorzugt Esau. Rebekka, sie bevorzugt Jakob. Jakob, er bevorzugt Josef über alle seine Brüder. Und immer diese Bevorzugung, das, was uns ja gut erscheint, ja, den einen habe ich eben besonders lieb. Aber es führt immer dazu, dass es dann Konflikt gibt zwischen diesen Brüdern. Und es wird immer schlimmer. Ja? Genauso wie es bei Adam und Eva war, mit Kain und Abel fängt dieser Konflikt zwischen den Brüdern an und innerhalb von kürzester Zeit ist die Welt so mit Bosheit angehäuft, dass Gott denkt, nee, das geht so gar nicht weiter. Wir brauchen eine Sintflut, wir müssen jetzt einmal einen Neustart machen. Und wenn wir uns die Generationen jetzt mal angucken, Abraham, Isaac, Jakob, es geht immer genauso weiter. Diese Bevorzugung, der Konflikt zwischen den Brüdern, und die Kluft wird immer breiter und breiter. Wie soll Gott aus diesen Menschen ein Volk machen, das irgendwie den Retter in diese Welt bringen soll? Und so möchte ich jetzt auch einfach einen großen Sprung machen in die Josef-Geschichte, weil wir einfach nicht genug Zeit haben, um jetzt alle die Geschichten dazwischen aufzugreifen. Aber ich hoffe, dass uns das ein bisschen so den Blick dafür geschärft hat. Und ja, hier in der Josef-Geschichte, da kommen diese Begriffe dann auch immer wieder vor. Ja, Kapitel 37, da fängt es an. Vers 2, dies ist die Geschichte Jakobs. Josef war 17 Jahre alt, als er mit seinen Brüdern das Vieh hütete, und er war als Knabe bei den Söhnen Bilhas und Silpas, den Frauen seines Vaters. Und Josef brachte vor ihren Vater, was man ihnen Schlimmes nachsagte. Ja, im Deutschen ein anderes Wort, im Hebräischen dasselbe Wort. Er hat dem Vater einfach das, die bösen Dinge, die seinen Brüdern nachgesagt wurden, hat er einfach seinem Vater präsentiert. Wozu hat es geführt? Oder, ne? Also Vers 3, Israel aber hatte Josef lieber als alle seine Söhne, weil er ihn in seinem Alter bekommen hatte. Und er hatte ihm einen bunten Leibrock machen lassen. Als nun seine Brüder sahen, dass ihr Vater ihn lieber hatte als alle seine Brüder, hassten sie ihn und wollten ihn nicht mehr mit dem Friedensgruß grüßen. Ja, wieder sehen wir diese Bevorzugung, wieder sehen wir, wie es zu diesem Konflikt unter den Brüdern führt. So, wir wissen jetzt, dass Josef auch bestimmte Träume gehabt hat, die scheinbar bedeuteten, dass er irgendwann zu einem Herrscher wird und auch seinen anderen Brüdern und sogar seinen Eltern irgendwie überstehen wird. Das wurde natürlich auch nicht gut von seiner Familie aufgenommen. Irgendwann bot sich scheinbar die beste Situation und seine Brüder haben ihn nach Ägypten als Sklaven verkauft. So, der Josef ist jetzt in Ägypten als Sklave bei einem Mann, der heißt Potiphar, hat sich da hochgearbeitet, ist jetzt die rechte Hand von dem Potiphar und Dinge scheinen gut zu laufen. Ja? So, der Potiphar hat aber eine Frau. Und die Potiphar hat den Josef im Auge. Er ist sehr gut aussehend und sie möchte ihn rumkriegen, unbedingt. Okay, jetzt heißt es hier in Kapitel 39 von Vers 8. Ja, die Frau hat immer wieder nach Gelegenheiten gesucht, um den Josef rumzukriegen. So, jetzt war ein Tag, wo der Mann nicht zu Hause war und die dachte, jetzt ist meine Gelegenheit. So, und die hat den Josef gepackt, in ihr Zimmer gebracht und hier heißt es jetzt, er aber weigerte sich und sprach zu der Frau seines Herrn, siehe, mein Herr verlässt sich auf mich und kümmert sich um nichts, was im Haus vorgeht und hat alles in meine Hand gegeben, was ihm gehört. Es ist niemand größer in diesem Haus als ich und es gibt nichts, das er mir vorenthalten hätte. Ausgenommen dich, weil du seine Frau bist. Wie sollte ich nun eine so große Missetat begehen und gegen Gott sündigen? Ja, hier steht wieder Missetat, aber wie gesagt, im Urtext ist wieder dasselbe Wort, das gebraucht wird. Ja? Er sieht es als etwas sehr Böses an, wenn er jetzt mit dieser Frau schlafen würde, weil er weiß, es ist etwas, was mir nicht zusteht. Aus menschlicher Sicht, das wäre vielleicht gut. Ja? Viele Männer würden auf so eine Situation eingehen. Und es für gut empfinden. Und Josef sagt, das kann ich nicht machen. Das ist etwas Böses. Weil er eben die Dinge nicht aus seiner Sicht sieht, sondern er versucht, Dinge aus Gottes Sicht zu sehen. Das ist eine große Bosheit, das möchte ich nicht machen. Was für Folgen hat seine Entscheidung? Es hat eigentlich sehr schlechte Folgen für ihn, scheinbar. Er wird jetzt angeklagt, dass er diese Frau vergewaltigen wollte, er landet im Knast. Was ist das für ein Segen, dadurch, dass er sich an Gottes Wort gehalten hat? Ist es ihm nicht eigentlich schlechter ergangen? Wäre es nicht vielleicht besser gewesen, wenn er jetzt auf diese Forderung der Frau eingegangen wäre? Hätte er dann nicht ein besseres Leben? Aber Josef lässt sich nicht beirren. Auch dann, wenn es eigentlich schlecht scheint, hält er sich daran, dass es richtig ist, dass er sich an Gottes Wort hält, dass er die Dinge aus Gottes Sicht sieht und dass er sich eben so verhält, wie Gott es möchte, auch wenn es für ihn scheinbar negative Konsequenzen hat. So, Josef ist jetzt im Knast, aber auch dort ist es ähnlich wie bei Potiphar. Er ist ein vorbildlicher Häftling und es führt dazu, dass auch dort er immer wieder mehr Aufgaben bekommt und eigentlich zu der rechten Hand von diesem Kerkermeister wird. So, eines Tages kommen zwei neue Häftlinge auch in den Knast und irgendwann kommt es dazu, dass die beiden Leute in derselben Nacht einen Traum haben. Wir sind jetzt in Kapitel 40, lesen von Vers 6. Als nun Josef am Morgen zu ihnen kam, sah er sie an und sie waren bedrückt. Da fragte er die Höflinge des Pharao, die mit ihm im Gefängnis seines Herrn waren, und sprach, warum macht ihr heute ein so finsteres Gesicht? Sie antworteten ihm, wir haben einen Traum gehabt, und keiner ist da, der ihn deuten kann. Josef sprach zu ihnen, kommen die Deutungen nicht von Gott? Erzählt es mir doch. Ja, diese Leute, die tauchen da auf, die haben Träume und in der Antike wurde es eigentlich immer so angesehen, dass Träume eine Botschaft sind von Gott. Ja, aber die muss ja auch jemand auslegen können. Sonst, Gott möchte mit einem reden und wir verstehen nicht, was er sagen will. Ja, dass wir dieses Problem haben, wir können überhaupt nicht nachvollziehen, was Gott will. Was möchte er uns sagen? Und die Leute, diese beiden Häftlinge, für die war das jetzt ein großes Problem. Gott spricht zu uns, wir wissen nicht, was es uns zu sagen hat. Ja, und jetzt haben die eben eine böse Miene, könnte man sagen, ja. So, und Josef, er sagt ganz klar, Deutungen kommen von Gott, ist doch klar. Ja, erzählt es mir doch. Josef geht davon aus, dass er ihnen diese Träume erklären kann, weil er eben Dinge aus Gottes Sicht sieht. Und jetzt erzählt der erste Mann ihm seinen Traum und Josef gibt ihm die Deutung. Und das ist eine gute Deutung. Weil letztendlich gibt er dem Mann zu verstehen, in 3 Tagen kommst du hier aus dem Knast wieder raus und du bekommst deine ursprüngliche Position wieder. Ja, ist doch gut. So, jetzt heißt es in Vers 16, Als nun der oberste Bäcker sah, dass Josef eine gute Deutung gegeben hatte, dann erzählt auch er seinen Traum. Ja, er sieht, oh, das war gut. Vielleicht ist meine auch gut. Aber er weiß es nicht. Er kann das nicht unterscheiden. Ist das eine gute Deutung? Ist das eine nicht gute Deutung? Oder ist das ein guter Traum? Ist das ein schlechter Traum? Er weiß es nicht. Aber jetzt die eine Deutung war gut. Ja, vielleicht ist meine Deutung ja auch gut. Und er erzählt ihm seinen Traum. Aber die Deutung von seinem Traum war gar nicht gut. Weil die Deutung von seinem Traum war, dass er in 3 Tagen hingerichtet wird. Ja, wir sehen, Josef, er sieht die Dinge aus Gottes Sicht. Er kann sehen, was gut ist, was nicht gut ist. Er hört sich diese Träume an und er kann den Leuten sagen, was sie bedeuten. Und dann kommt es auch genau so, wie Josef es denen gesagt hat. Der eine kommt aus dem Knast, er bekommt seine Position wieder, der andere wird hingerichtet. Josef bleibt weiterhin im Knast. Irgendwann kommt es dazu, dass der Pharao ebenfalls Träume hat. Und es gibt niemanden, der ihm diese Träume erklären kann. Jetzt erinnert sich der eine Häftling an den Josef. Weißt du was? Früher war ich im Knast, ich habe deinen Mann getroffen, der konnte Träume erklären. Und sie lassen den Josef rufen und der Josef kommt vor den Pharao und er erzählt ihm seine Träume. Und er erzählt ihm, dass es in diesen Träumen irgendwie um gute und schlechte Kühe geht, um gute und schlechte Ähren, wo die schlechten Kühe und die schlechten Ähren die guten Kühe und die guten Ähren auffressen. Was hat das zu bedeuten? Er weiß es nicht. Er kann sich die Bedeutung nicht erklären. Und er möchte eben von Josef jetzt die Bedeutung hören. Was bedeuten diese Träume? Ja, und Josef gibt ihm die Deutung dieser Träume. Wie gesagt, die Worte, die hier hervorgehoben sind, das sind dann eben diese Worte, die dann im Urtext gut und böse sind. Und wir lesen jetzt hier ab Vers 25. Da sprach Josef zum Pharao, was der Pharao geträumt hat, bedeutet dasselbe. Gott hat den Pharao wissen lassen, was er tun will. Die 7 schönen Kühe sind 7 Jahre und die 7 schönen Ähren sind auch 7 Jahre. Es ist ein und derselbe Traum. Die 7 mageren und hässlichen Kühe, die nach jenen heraufkamen, sind 7 Jahre. Ebenso die 7 leeren, vom Ostwind versenkte Ähren. Es werden 7 Hungerjahre sein. So, wie gesagt, so wie vorher, Josef sieht die Dinge aus Gottes Sicht. Er versteht, worum es geht. Er kann dem Pharao erklären, worum es geht. Was diese Träume zu bedeuten haben von diesen guten und schlechten Kühen, von den guten und schlechten Ähren. Und er hat auch einen Ratschlag für den Pharao. Und er sagt, wie der Pharao sich jetzt auf diese Zeit vorbereiten soll. Weil diese 7 Hungerjahre eben sehr, sehr schlimm sein werden. Es bedarf der Vorbereitung. Er muss weise handeln. Und Josef gibt ihm diese Ratschläge und sagt, du musst dir jemanden finden, der jetzt über die nächsten 7 Jahre einfach sich sehr viel Nahrung ansammeln kann. Damit wir nachher im Anschluss diese 7 schlechten Jahre irgendwie überbrücken können. Wie reagiert der Pharao darauf? Der Pharao sagt jetzt, Vers 37, diese Rede gefiel dem Pharao und allen seinen Knechten gut. Und der Pharao sprach zu seinen Knechten, können wir einen Mann finden wie diesen, in dem der Geist Gottes ist? Der Pharao erkennt es an. Josef, er kann die Dinge aus Gottes Sicht sehen. Er kann beurteilen, was gut und böse ist, eben aus Gottes Sicht. Er weiß, was das zu bedeuten hat. Und Pharao erkennt das an. Er sagt, dieser Mann hat den Geist Gottes. Wir brauchen diesen Mann. Das ist der Mann, den wir brauchen, der uns jetzt sagen kann, der uns helfen kann, wie wir jetzt diese Hungersnot überbrücken können. Und so kommt es auch. 7 Jahre, die absolut von Überfluss geprägt sind, die sammeln so viel Korn ein, wie es zuvor nie gab. Und jetzt fangen die Hungerjahre an. Es ist eine sehr schlimme Hungersnot. Nicht nur in Ägypten, da wo Josef ist, sondern auch in den umliegenden Ländern, sogar in der ganzen Welt heißt das. Genauso auch in Kanaan, wo Jakob und seine Söhne sind. Die kommen nach Ägypten, die wollen Getreide von Josef kaufen. Die kaufen es auch. Josef ergibt sich nicht zu erkennen. Seine Brüder, die erwarten gar nicht, dass der Josef überhaupt noch lebt und schon gar nicht, dass der eine hohe Position innehat. Und Josef schickt ihn wieder nach Hause und stellt aber auch seine Brüder auf die Probe. Ja, er möchte sehen, ob die Brüder jetzt eine andere Einstellung haben als früher. Er stellt sie auf die Probe und irgendwann kommt es dazu, dass er wirklich erkennt, ja, die Brüder haben eine Veränderung durchgangen und dass sie nicht mehr willig sind, einen Bruder hinter sich zu lassen oder zu verkaufen, dass die eine Liebe zueinander haben, weil der Juda bereit ist, für den Benjamin in den Knast zu gehen, obwohl er eigentlich gar nicht schuld war. Das ist da, wo der Josef sagt, wo der Josef sich zu erkennen gibt, weil er einfach sehen kann, dass die Brüder sich verändert haben. Und so kommt es dazu, dass Josef dann auch seinen Vater und alle Brüder einlädt, dass sie nach Ägypten kommen, sich dort niederlassen und dort mit ihm leben. Und es läuft. Trotzdem haben die Brüder immer wieder diese Angst im Hinterkopf. Wir haben uns sehr böse verhalten gegenüber dem Josef. Der Josef, der ist in einer hohen Position. Wenn er nur wollte, könnte er uns antun, was er wollte, und wir könnten nichts dagegen unternehmen. Und diese Furcht bleibt immer bestehen. Die leben jahrelang in Ägypten. Irgendwann stirbt der Jakob. Jetzt haben die Angst. Vielleicht ist das, was den Josef bisher davon abgehalten hat, jetzt Rache an uns zu üben, dass der Vater noch gelebt hat. Der Vater ist jetzt tot. Was machen wir? Und jetzt kommen die zu Josef. Mit List. Und wollen irgendwie eben mit dieser List den Josef dazu kriegen, dass er jetzt keine Rache an ihnen übt. Ja, hier heißt es in Vers 15, als nun Josefs Brüder sahen, dass ihr Vater gestorben war, sprachen sie, Josef könnte gegen uns feindselig werden und uns all die Bosheit vergelten, die wir an ihm verübt haben. Darum ließen sie Josef sagen, dein Vater befahl vor seinem Tod und sprach, so sollt ihr zu Josef sagen. Bitte vergib doch deinen Brüdern die Schuld und ihre Sünde, dass sie so Böses an dir getan haben. So vergib nun den Knechten des Gottes deines Vaters ihre Schuld. Da weinte Josef, als sie ihm das sagten. Dann gingen seine Brüder selbst hin und fielen vor ihm nieder und sprachen, siehe, wir sind deine Knechte. Ja, also die Brüder, die denken sich irgendetwas aus und wollen jetzt irgendwie mit List den Josef dazu kriegen, dass denen nichts Schlimmes passiert. Weil die sich ja bewusst sind, das, was wir gemacht haben, das war wirklich böse. Josef hat jedes Recht, uns das heimzuzahlen. Und die haben Angst davor. Die wissen, dass die es verdient hätten. Wissen aber auch nicht, wie die jetzt dahin hinkommen sollen, dass Josef, dass irgendwie dieser Konflikt geheilt wird. Und wie antwortet jetzt Josef seinen Brüdern? Ganz interessant. Aber Josef sprach zu ihnen, fürchtet euch nicht. Bin ich denn an Gottes Stelle? Ihr gedachtet mir zwar Böses zu tun, aber Gott gedacht es gut zu machen, um es so hinauszuführen, wie es jetzt zutage liegt, um ein zahlreiches Volk am Leben zu erhalten. So fürchtet euch nun nicht. Ich will euch und eure Kinder versorgen. Und er tröstete sie und redete freundlich mit ihnen. Josef, der durchblickt seine Brüder. Er weiß genau, was läuft. Und trotzdem möchte er keine Rache an ihnen üben. Warum? Er sagt, ich bin nicht an Gottes Stelle. Die Dinge, die ihr wirklich aus Bosheit mir angetan habt, genau die Dinge sind es, die Gott gebraucht hat, damit etwas Wundervolles passiert ist. Genau eure Bosheit hat dazu geführt, dass ich jetzt an dieser Position bin, wo ich dem Pharao seine seine Träume erklären konnte, wo ich dafür sorgen konnte, dass die ganze Welt diese Hungersnot überbrücken kann und dass jetzt eben dass Menschen überleben. Nicht nur in Ägypten, sondern auch gerade Jakob und seine Söhne, die ja auch den Messias in die Welt bringen sollten. Wenn jetzt Josef nicht in Ägypten wäre und dafür gesorgt hätte, dass da jetzt ein großer Vorrat an Getreide ist, dann wären Jakob und seine Söhne auch dort in Kanaan gestorben. Und was wäre aus Gottes Verheißung geworden? Gar nichts. Josef sieht das. Und er sagt, ich bin gar nicht in der Lage dazu, aus meiner eigenen Sicht zu beurteilen, was denn jetzt gut und böse ist. Ihr habt richtig böse Dinge mir angetan, aber in Gottes Augen war das genau das Richtige. Das war gut, das war sehr gut. Und ich stehe nicht an Gottes Stelle. Ich kann darüber nicht urteilen. Nicht anders als Gott. Und deswegen führt diese Einstellung, die Josef hat, auf einmal zur Vergebung. Dazu, dass dieser Konflikt, der immer geherrscht hat zwischen den Brüdern durch die Generationen hindurch, dass auf einmal diese Kluft überbrückt wird. Dass auf einmal Friede herrscht zwischen den Brüdern. Dass dieser Konflikt gelöst werden kann. Dass auf einmal diese Brüder, die vorher so zerstritten waren, zu einem Volk werden. Und wir sehen, dass Josef der eigentlich der Einzige ist im ganzen Buch 1. Mose, der wirklich diese Erkenntnis von Gut und Böse hat, weil er eben nicht diese sich nicht selbst anmaßt, darüber urteilen zu können, was denn Gut und Böse ist. Weil alles das, was geschieht, er aus Gottes Sicht sehen möchte und sagt, ich möchte darüber nicht urteilen. Das hat Gott gemacht und das war gut so. Ich möchte da nicht anders darüber entscheiden. Und wir sehen, wie das ganz am Anfang bei Adam und Eva eben so war, dass ihre Entscheidung, selber darüber urteilen zu wollen, was gut und böse ist, dass es sie weg von Gottes Gegenwart geführt hat. Weg von diesem Garten Eden, wo Leben und Überfluss und Vielfalt herrschte. Dass die Menschen in Knappheit gelebt haben, an einem Land, wo Frauen unfruchtbar sind, wo die Erde unfruchtbar ist, wo Knappheit herrscht, wo Hungersnot da ist, wo Konflikt herrscht zwischen den Menschen. Und Josef ist jemand, der ganz anders ist. Er hält sich an Gott, er sieht die Dinge aus Gottes Sicht, er möchte nicht selber entscheiden, was gut und böse ist, und wir sehen, wozu es führt. Dass er auf einmal diese Position innehat und diese Möglichkeiten hat, Vergebung in die Welt zu bringen. Dass wieder Überfluss da ist, dass Menschen leben können, weil er sich auf Gott verlässt. Und ich denke, das ist das, was uns einfach auch, wenn wir uns jetzt diese Begriffe angucken, in 1. Mose, Gut und Böse, wie gesagt, die kommen auch an anderen Stellen vor. Es ist wirklich interessant, das einfach so nachzuverfolgen und zu sehen, was die Bibel kommuniziert. Wenn wir erstmal auf diese Begriffe achten, die immer wieder verwendet werden. Und ja, ich wünsche, dass wir, ja, dass Gott uns einfach segnet im Nachdenken darüber und wirklich sehen, wie wichtig es ist, eben die richtige Erkenntnis von Gut und Böse zu haben. Es war nie Gottes Absicht, dass wir überhaupt nicht wissen, was Gut und Böse ist. Gottes Absicht war, dass wir das Verständnis von Gut und Böse haben, das er hat. Woher bekommen wir das? Eben von seinem Wort. Das hat Gott ganz am Anfang Adam und Eva gegeben. Er hat ihnen ganz klar gesagt, ihr könnt von allen Bäumen essen, nur von dem einen nicht. Das ist schlecht, das ist nicht gut für euch, es wird euch zum Tod führen. Das war alles, was Gott haben wollte. Das eine Gebot, das war Gottes Version von Gut und Böse. Und er wollte, dass die Menschen das übernehmen. Wenn ihr euch daran hält, wenn ihr auf mein Wort hört, das wird euch zum Leben bringen und das wird euch helfen, das Gute zu tun. Leute entscheiden sich andersrum und es läuft alles schief. Das ist die Botschaft einfach die ich uns heute mitgeben möchte. Dass wir uns an Gottes Wort halten. Dass wir immer darauf bedacht sind, was möchte Gott von uns? In jeder einzelnen Situation, auch wenn, wie bei Josef, wir denken, ja, aber wenn ich das jetzt so mache, dann hat das schlechte Konsequenzen für mich. Aber Gott möchte, dass wir die Dinge aus Gottes Sicht sehen. Dass wir seine Sicht von Gut und Böse haben, das annehmen und das dann auch in unserem Leben umsetzen und darauf vertrauen, dass Gott selbst die bösen Dinge in unserem Leben, die uns widerfahren, in Gutes verwandeln kann. Das möchte ich einfach mitgeben. Amen.